Ich möchte auch ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief vorlesen. Da haben wir ja schon was gehört. Kapitel 15, das große Auferstehungskapitel, in dem Paulus über die Auferstehung der Toten spricht. Und ich lese Verse, die ganz zum Ende stehen, ab Vers 50. Was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen. Und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher, irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts von dem, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Soweit das Wort Gottes. Es gibt also heute die letzte Predigt über das apostolische Glaubensbekenntnis, und da haben wir uns ja ganz unterschiedliche und auch die wichtigsten Aspekte von dem angeguckt, was unser Glaube als Inhalt hat. Und wir haben genauso dann auch immer wieder überlegt, wie das denn auch in unser Leben fließen kann. Denn Glaube als Wort beschreibt ja nicht nur Inhalt, sondern Glaube ist auch das, wie ich den Inhalt lebe, wie ich ihn umsetze. Wenn ich zum Beispiel bekenne, ich glaube an Gott, den Vater, aber in mir selber ist keine Geborgenheit, ist kein Halt durch Gott, meinen Vater, dann ist der Glaube noch sehr unrund. Glaube will das, was ich bekenne, zu meinem Leben und zu meiner Identität machen. Und jedes Mal sozusagen, wenn ich ein Glaubensbekenntnis einer dieser Sätze sage, kann ich mir sinnbildlich den geistlichen Puls fühlen und sage, ja, wo lebt denn das in mir, wo pulsiert denn das? Und heute dieser Satz, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Es geht dabei zum zweiten Mal um das Thema Auferstehung. Zuerst wird bekannt, haben wir ja gesagt, auferstanden am dritten Tag. Also zuerst wird bekannt, dass Jesus selber von den Toten auferstanden ist. Und nun mit dieser Aussage am Ende nehmen wir uns in den Blick. Auferstehung gilt auch für uns, nicht nur für Jesus. Für uns, die wir hier sitzen, und genauso für alle anderen Menschen. Denn wir sagen ja hier nicht nur, ich glaube an die Auferstehung der Frommen, sondern wir sagen, wir glauben an die Auferstehung der Toten und gestorben wird immer. Es gibt, und das ist die Aussage der Bibel, am Ende der Welt eine Auferstehung der Toten. Es gibt, verbunden mit der Wiederkunft von Jesus, ein Gericht. Und es gibt ein ewiges Leben danach. Auferstehung der Toten und ewiges Leben. Glaubst du das? Wir haben vor einigen Jahren eine Taufe Open Air in der Gera in Erfurt gemacht und wir machen das meist so, dass wir so ein etwas umformuliertes Glaubensbekenntnis miteinander immer sprechen, wenn jemand getauft wird, weil wir dieses Glaubensbekenntnis miteinander als Gemeinde sprechen. Das hat seinen Grund, dass wir sagen, wir wollen ja nicht nur sozusagen wie im Zoo gucken, was die anderen so bekennen und sagen, sondern wir nehmen sie ja hinein mit in eine Glaubensgemeinschaft. Und so sagt die Gemeinde oft Sätze, das glauben wir. Und die Gemeinde fragt die Täuflinge, die dann im Wasser stehen, glaubst du das auch? Und sie sagen dann ja. Und in diese Glaubensgemeinschaft nehmen wir auf. Und mir erzählte ein Mitarbeiter danach, dass neben ihm, im Park hast du dann immer viele Gäste, eine Frau stand, die dann immer an der Stelle sagte, wenn die Gemeinde sagte, glaubst du das auch? Sagte sie, das glaube ich nicht. Sagte sie immer so leise, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Hatte sie also Bekenntnisnotstand? Und das ist ja manchmal so. Und das habe ich ja jetzt hier auch so mit vollen Lippen gesagt. Ne? Es gibt am Ende ein Gericht, es gibt ewiges Leben, es gibt Auferstehung der Toten. Und diese Aussage wollen wir uns heute anschauen. Und dabei habe ich folgende Methode gewählt. Ich möchte mit euch drei gängige Gedankenmuster angucken, die diesem Glauben nicht folgen. Und gleichzeitig wollen wir dann betrachten, wie die Antwort des Glaubens daraufhin aussehen könnte. Es geht also darum, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn es kein ewiges Leben gibt, was dann? Und wie antworten wir als Christen auf dieses Was dann? Und das erste Muster könnte man durchaus mit Worten der Bibel beschreiben, das Menschen so immer wieder nennen. Vielleicht kann man es so sagen. Am Ende vergehen wir einfach, wie das Gras auf dem Feld. Eine Zeit ist es schön anzusehen, vielleicht hat es sogar geblüht und Frucht getragen. Manches ist auch recht mickrig gewesen, all die 90 Jahre. Aber nun kommt es zu einem Ende und dann ist es auch vorbei. So ist der Gang aller Dinge und davon zeugen doch alle Friedhöfe. Warum sollen wir an einer Auferstehung oder gar an einem ewigen Leben festhalten? In Hamburg hatte ich einen Nachbarn, so richtig so ein Hamburger, und der hat das einmal noch viel drastischer ausgedrückt. Ich habe das gar nicht gewusst, aber er trifft mich auf dem Hof und dann erzählt er mir, dass er schwer krank war und dass er reanimiert wurde und sozusagen auch ein Nahtoderlebnis hatte. Das hat er reflektiert. Und er kam zu mir, er wusste, dass ich Pastor bin und hatte eine Botschaft für mich. Und sagte, weißt du, da ist nichts, da ist es zappenduster, da ist der Arsch ab. Ein bisschen deutlicher als, wir sind wie das Gras auf dem Feld, das vergeht. Warum halten wir Christen doch an dem Glauben und an die Auferstehung und an das ewige Leben fest? Den Grund dafür könnten wir vielleicht mit einer kleinen Frage an so ein paar Spezialisten unter uns entlocken. Es gab doch Hochzeiten in diesem Jahr, ne? Esther und Michael? Oh, das enttäuscht mich jetzt aber. Okay, Debbie und Simon. Ich habe eine Frage an euch, ganz einfach. Und alle anderen Paare hier dürfen sich das auch gerne einmal überlegen und beim Mittagstisch fragen, was hast du gedacht? Und zwar frage ich euch mal, wie lange hättet ihr gerne eure Liebe? Also, wie lange soll sie dauern? Könnt euch kurz mal abstimmen. Fünf, vier, bis in die Ewigkeit. Ja, bis in die Ewigkeit, bis in alle Zeit. Ich habe diese Frage mal in Erfurt gestellt, da war so ein Ehepaar, so um die 50 hat geheiratet. Und die Braut brach gleich raus, das war so 3-4 Wochen nach ihrer Trauung. Für immer und ewig. So. Ist auch so ein Herzmensch. In alle Ewigkeit. So ist es. Liebe will Ewigkeit und nur darin macht sie Sinn. Nur darin ist Liebe auch vollkommen. Könnt ihr euch vorstellen, weiß nicht, jetzt bleiben wir mal bei Debbie und Simon, das müsst ihr jetzt aushalten. Wenn die Frage gewesen wäre von Thomas, willst du das mit Gottes Hilfe? So, ne? Also da ist ja dieses Bekenntnis, bis dass der Tod euch scheidet. Und Simon hätte dann gesagt, ja, das ist ja schön, ich bin auch wirklich glücklich. Ich liebe und ich werde geliebt, aber ich will ja nicht unverschämt sein. wenn das noch 5 Jahre gut geht, dann reicht mir das völlig. Alles ist doch irgendwann mal zu Ende und so ist es wunderbar. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, aber ich will ja nicht unverschämt sein. Wir hätten doch komisch geguckt, oder? Und ich weiß nicht, ob Thomas dann weitergemacht hätte. Das muss er selber wissen. Würden wir einem, der so redet, seine Liebe glauben? Ihr seid fertig. Nicht vorstellbar, oder? Liebe will die Ewigkeit. Und alles, was geliebt ist, geht auch nicht unter. Und nun hat, ohne unser Zutun, ohne einen besonderen qualifizierenden Wert auf unserer Seite, Gott im Himmel uns Menschen lieb. Und er liebt uns. Und er selbst ist die vollkommene Liebe. Und aus dieser Liebe heraus erklärt sich, warum wir nicht wie das Gras auf dem Feld sind. Seine Liebe ist ewig und lässt das Objekt seiner Liebe, bezeichnen wir uns mal so, ja, Objekt seiner Liebe, und das sind wir, nicht untergehen. Und deshalb ist es sinnvoll und richtig daran zu glauben, dass es eine Auferstehung der Toten und ewiges Leben gibt. Begründet durch die Liebe Gottes zu uns Menschen. Begründet darin. Und somit ist die Auferstehung der Toten und das ewige Leben nicht in erster Linie so ein großes, geheimnisvolles Mysterium und wir müssten jetzt, um das halbwegs zu verstehen und zu glauben, in irgendwelche abgedrehten Sphären steigen. Eigentlich ist es total logisch. Wir sind dann erst einmal an diesem Punkt ganz bei uns selber, bei den Resonanzen in unserem Herzen. Weißt du, es gibt ein ewiges Leben für dich und der Tod wird deine Identität nicht beenden. Und weißt du, warum das so ist? Weil Gott die Liebe ist, weil er dich liebt und seine Liebe will, dass du ewig bist. Das ist kein großes Geheimnis drum. Es ist ganz einfach. Es ist die Liebe, die dein Leben umfängt und die dich niemals loslässt. Das ist das Wesen von Liebe. Weißt du das? Welche Resonanzen löst das aus? Manche kratzen sich, weil sie Gänsehaut kriegen, oder warum? Okay. Es juckt nur. Gut, das zweite Muster will ich anhand eines Liedes erklären. Gitarre ist nicht da. Das ist ein Lied, das in der großen Zeit der Friedensbewegung entstanden ist und auch viel gesungen wurde. Es war eins der ersten Lieder, die ich selber auf der Gitarre spielen konnte. Das machte sich immer gut am Lagerfeuer in der Jugend. Marlene Dietrich, Katja Epstein, Vicky Leandros, Nana Muscuri, Juliane Werding und Hannes Wader haben dieses Lied auch gesungen. Wem diese Namen alle nichts sagen, der hat dann vielleicht auch nicht so viel verpasst. Aber egal. Das Lied geht so. Ja, ohne Gitarre muss ich es nennen. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und dann geht's weiter. Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort. Der Krieg beginnt. Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräbern weht der Wind. Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, nahm sie geschwind. Und dann beginnt das Fragespiel von neuem. Dieses Lied hört eigentlich nie auf. Dass die Linie eines Kreises, die immer wieder dann so an den Anfangspunkt kommt und immer wieder die Frage, wann wird man je verstehen? Kann man das verstehen? Die Frage ist doch, wie ist das? Man hat geliebt, man hat gelacht, man hat einen Namen auf dieser Welt getragen, man hat Zärtlichkeit empfangen, man hat Zärtlichkeit gegeben. Aber irgendwann erlischt das alles so in einem anonymen Kreislauf. Alles versinkt irgendwann in einer Namenslosigkeit. die Kreuze am Straßenrand unvergessen. Nach 5 Jahren müsste sie mal jemand streichen, aber es gibt keinen mehr, der daran denkt. Über Gräbern weht der Wind. Ein riesiges Mühlrad dreht sich auf dieser Welt, oder anders gesagt, am Anfang hebt unser Leben so eine Welle hoch. Wir reiten dann irgendwann auch ganz oben auf ihr und dann versinken wir wieder mit ihr. Wir sind Glieder in einer Kette von vielen Geschlechtern, eine unendliche Kette, und so empfinden Menschen auch das Leben. Damit leben sie, darauf steuern wir zu, und überraschend hören wir vielleicht irgendwo noch manchmal dieses Seufzen: Wer reißt uns raus aus diesem Kreis? In der Bibel wird von einem Mann berichtet, der das mit den Wellen und Sinken ganz dramatisch erlebt hat. Petrus, der läuft auf dem Wasser und versinkt kläglich. Und er tut in dieser Situation etwas, was er wohl nie getan hätte, wenn er Jesus nicht vorher schon kennengelernt hätte. Er ruft, als er abgluckert, nach der Hilfe von Jesus: Herr, rette mich. Und dann streckt Jesus ihm die Hand entgegen, reißt ihn raus. Petrus hat in das Nichts geguckt, er erlebte so diese totale Bodenlosigkeit und erlebte, dass ihn da aber einer rausreißen konnte. Jemand mit einem großen Herzen, einer großen Macht. Könnte das bei unserem Fallen auch in den Tod so sein, wenn wir rufen: Herr, rette mich, dass uns da einer rausreißt? Bis hier erstmal. Und nun kann ich alle verstehen, die sagen: Das ist ja eine ganz nette Geschichte. Aber der Wunsch, der vielleicht bei jedem Menschen da ist, dass da jemand ist, der einen dann in dem Moment vor diesem Sinken bewahrt, dieser Wunsch bedeutet ja noch lange nicht, dass dann auch einer da ist, der das tut, wenn ich am Ende meines Lebens untergehe. Wenn die Welle, auf der ich ritt, klar erkennbar sich dann wieder so in dem großen Ozean auflöst. Das ist eine Hoffnung, die klingt nett, aber die ist doch lange noch nicht wahr. Deshalb wünschen können wir uns doch viel. Einbilden, hoffen können wir uns doch viel. Und nun ist es schon interessant, dass Petrus nach Jesus gerufen hat, als er unterging. Warum hat er nicht nach den Leuten gerufen, die noch im Boot nebenan waren? Warum ruft er: Herr, hilf mir, und nicht: Leute, kommt mal schnell her? Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glugger ab und sehe da das Boot, erfahrungsgemäß recht sicher, bin ja selber ausgestiegen, und da ist irgendeine Gestalt, die auf dem Wasser läuft. Welches würde mir sicherer erscheinen? Wonach würde ich wohl rufen? Dass Petrus nach Jesus ruft, kann eigentlich nur einen Grund geben, nämlich den, dass er ihn schon erfahren hat. Als Lebensretter, auf dem Meer noch nicht, aber doch so, dass er voller Glauben ist: An dieser Stelle ist der Ruf an ihn richtig und nicht: Kumpels, sorry, ich Mann über Bord oder so. Er wusste, zu wem er rufen kann. Und wir als Christen, wir würden nicht an die Auferstehung, nicht an das ewige Leben wirklich glauben, hätten wir nicht zuvor etwas erfahren. Wir warten auf die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, die damit einhergeht. Wir würden das nicht tun, wenn wir aber nicht die erste Rate der Herrlichkeit schon empfangen hätten. Und ein Stück weit kann ich dann auch alle verstehen, die sich mit der Auferstehung schwer tun, wenn ihnen diese Erfahrung der Herrlichkeit Gottes vorher schon fehlt. Wir sagen als Christen, und das ist unsere Erfahrung, dass wir am eigenen Leib schon etwas erfahren haben. Wir haben schon erfahren, was es heißt, dass uns unsere Sünden vergeben wurden. Wir haben Geborgenheit der Liebe Gottes erfahren. Wir haben die Heilung vielfach von tödlichen inneren Schmerzen erfahren. Wir haben bei Jesus einen neuen Atemraum für unsere Seele erfahren. Wir haben erfahren, dass wir auf dieser Welt nach Hause kommen können. Wir haben Frieden erfahren, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Wir haben eine Stimme gehört, die uns bei unserem Namen gerufen hat, und das hat uns so gut getan. Und wenn wir diese Erfahrung nicht hätten, dann würde jede Hoffnung, dass wir auch einmal bei ihm eine lebendige Fülle erleben, für uns recht unerschwinglich sein. Aber wir haben erlebt, dass er, Jesus, immer größer ist, auch als all seine Gaben. Und dass es immer mehr gibt, dass er immer reicher ist als das, was er uns schon geschenkt hat. Und dass es dann auch nicht nur auf die Gaben ankommt, sondern auf den Geber. Und wir vertrauen darauf, dass wir ihn unmittelbar einmal erleben werden, wo wir ihn jetzt nur ansatzweise erleben. Und wenn wir nicht das Leben des Reiches Gottes schon kennengelernt hätten, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht glaubhaft auf die Vollendung dieses Reiches warten können. Wir wären gar nicht in der Lage, so eine Hoffnung zu entwickeln, wenn dann unsere Lebenswelle sich dann in den großen Ozean ergießt. Aber weil wir ihn erlebt haben, sagen wir, Herr, rette mich. So, jetzt noch ein kurzes, drittes, letztes Gedankenmuster, mit dem Menschen ihre Zukunft betrachten. Dieses Programm, das ist in den revolutionären Bewegungen und auch in der Moderne zu Hause. Hier wird ein Ziel der Gesellschaft aufgestellt. Nennen wir beispielsweise dieses Ziel einmal eine klassenlose Gesellschaft, ohne Herrschaft von Menschen über Menschen, die vollkommen ist, in den Frieden und Gerechtigkeit regiert. Ja, so dieser Traum des Himmels auf Erden, durch die neuen Menschen geschaffen. Nur darum geht es. Und darin, in dieser neuen Gesellschaftsform, sollen Menschen dann Glück und Zufriedenheit finden. Humanität herrscht, vollkommene Gesellschaft. Dafür sind wir auf dieser Erde, dazu, auf diesem großen Ziel, da sind wir unterwegs, jeder soll dazu beitragen, dann hat unser ganzes Leben auch einen Sinn. Bau auf, bau auf. Damit gerät aber eine Sache in die Schieflage, nämlich das Glück des Einzelnen wird zugunsten der besseren Zukunft der Menschheit geopfert. Alle Menschen waren und sind an der Schaffung dieser neuen Ordnung beteiligt, so wird argumentiert, das ist die Bestimmung der Menschheit. Aber die Menschheit besteht doch aus Individuen. Und nicht nur aus einer perfekten Gesellschaft. Und was ist mit all denen, die dieses Ziel nicht erreicht haben, geschweige denn davon einmal träumen konnten? Der einzelne Mensch wird damit abgewertet, wenn es nur um die Erfüllung der menschlichen Bestimmung der Gemeinschaft geht. Und das halte ich für eine Verachtung all derer, die doch als Individuen auf dieser Welt gelebt haben. Die Menschheit setzt sich aus Individuen zusammen, aus dich und aus mich, aus mir. Gäbe es dann keine Totenauferstehung, kein Endgericht, dann gäbe es auch keine Vollendung der Menschheit. Wie sollte sonst ein wirkliches Friedensreich möglich sein? Drittens, Schluss. Am Ende gibt es eine Auferstehung der Toten und durch das ewige Leben eine neue Welt. Warum? Ein kleines gedankliches Experiment am Ende. Und die Älteren von euch haben jetzt bei einer Frage, die ich stellen möchte, eindeutig Vorteile. Es geht um diese Frage. Passt auf. Würdet ihr euer Leben, wenn es möglich wäre, noch einmal leben? Möchtet ihr, dass sich alles noch einmal wiederholt? Ihr könntet also heute auf nochmal stellen, ja? Wie bei Teletubbies. Kopfschütteln. Nee. Vielleicht gibt es ja hier ein paar Sonntagskinder, die immer gesund waren, die sagen, klar, nur zu. Ich vermute aber, dass die allermeisten dem nur zustimmen würden, wenn sie nach allen Erfahrungen, die sie gemacht haben, manches anders machen könnten und dürften. Ja? Vielleicht einen anderen Beruf ergreifen oder einen Beruf ganz andere Weichen stellen. Vielleicht würdest du heiraten oder besser nicht heiraten. Einen anderen Partner wählen. Vielleicht sagst du, ich würde von Anfang an Beziehungen zu manchen Menschen meiden, die ich als nicht gut erlebt habe. Ich würde an manchen Stellen eher um Hilfe rufen. Ich würde manche Wege anders gehen. Ich würde vielleicht ein paar andere Gaben entwickeln in mir, die ich jetzt sehe, aber jetzt ist zu spät. Ich habe auch keine Körner mehr, noch Saxophon spielen zu lernen. Ich würde mehr aus mir herausholen, da ich jetzt weiß, was ich gut kann und was nicht. Ich würde gesünder leben. Ich würde so manche Möglichkeit nutzen, die ich verpasst habe. Warum denken wir so? Warum würdest du, wenn du es könntest, dein Leben noch einmal anders anpacken? Alles anders. Und die Antwort ist vielleicht recht einfach. Wir alle wissen, dass in uns etwas anderes steckt, dass wir zu einem anderen Menschen entworfen wurden, als das, was wir tatsächlich geworden sind. Es hätte anders sein können. Es hätte anders sein können. Und dieses Bild lebt in Gottes Herzen über jedem von uns. Im Herzen Gottes gibt es ein anderes Bild über uns als das, was ich wirklich bin und was ich aus mir gemacht habe oder was Menschen aus mir gemacht haben. Jesus erzählt von einem Sohn, der abgemagert, verlottert und vielleicht sogar verlaust nach Hause kam. Kein dolles Bild gibt er ab. Dieses Bild sieht sein Vater aber nicht. Er sieht ein anderes, nämlich das eigentliche Bild seines Sohnes. Und deshalb empfängt ihn sein Vater mit offenen Armen, mit offenem Herzen. Deshalb liebt er ihn. Er hat ein eigentliches Bild von ihm. Und dieses eigentliche Bild sah er. Und darum erbarmte er sich über die verstörende und schmerzliche Einstellung, die dieses Bild nun erhalten hatte. Und das ist Liebe. Gott sieht in uns den Menschen, den er eigentlich meinte. Mit dir und mit mir. Und da, wo wir diesem Bild nicht entsprechen, sitzt er nicht gleich über uns zu Gericht, sondern er leidet darunter mit einem Herzen voller Erbarmen. Und er sieht deshalb nicht vorrangig den Schmutz, der uns überkrustet, sondern er sieht die Perle in uns, auch wenn sie vielleicht im Staub liegt, aber die Perle, die teuer erkauft wurde durch den, der dafür sein Kreuz getragen hat. Und weil er uns so teuer erkauft hat, weil unser ursprüngliches Bild in seinem Herzen geborgen ist und bewahrt blieb, deshalb hört seine Treue zu uns niemals auf. Nie. Auch wenn wir wie ein Samenkorn unter die Erde gelegt werden, 1,80 Meter tief. Und wenn wir da sind, 1,80 Meter tief, wird uns irgendwann ein neues schöpferisches Wort treffen. Davon spricht der Text, den ich am Anfang gelesen habe. Und er wird uns in seine Gegenwart holen. Und dabei werden wir verwandelt werden, geheimnisvoll. Aus der Verweslichkeit werden wir in eine neue Existenz gerufen. Aber doch mit unserer Identität behaftet, dass wir wiederzuerkennen sind und unseren Namen behalten. Den Namen, bei dem er uns alle schon einmal gerufen hat oder noch ruft oder rufen wird. Ein Name aber, zu dem er sich in Ewigkeit bekennen wird. Dein Name und mein Name. Geliebtes Kind. Amen dazu.